Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hinter jeder Tür und Teil 2 unserer kleinen Geschwisterreihe. Heute geht es um das Thema Konflikte, also Konfliktlösung, Konfliktstrategien, wie man als Eltern mit Konflikten unter den Geschwistern umgehen kann, welche Rolle man als Eltern da am besten einnimmt und welche Rolle auch das Thema Kinder mit besonderen Bedürfnissen hat. Also wie wirkt sich das dann auf die ganze Dynamik aus? Viel Spaß! Hallöchen, guten Morgen.
Hello again. Das hört mich an so, hello again.
Hello What's going again. On? Habt ihr euch wieder getraut einzuschalten?
Nach unserer Eskapade letzter Woche.
Nach unserer Eskapade, ja. Haben wir uns wieder beruhigt? Wir haben uns wieder etwas beruhigt. Ein bisschen vielleicht.
Ich weiß nicht. In dieser Folge geht es ja um Konflikte. Ich weiß nicht, ob da noch was kommt.
Ja, ich habe eh das Gefühl, Leute, verzeiht uns, wenn irgendwie alles ein bisschen wirr ist, aber das Thema kann ja auch sehr emotional werden und dann fällt einem das noch ein und das noch ein und das noch ein. Also wenn es ein bisschen unstrukturierter ist, dann verzeiht uns bitte. Ansonsten, wie geht's? Was geht ab? Was gibt's Neues?
Wir haben jetzt hier in unserem kleinen Stadtteil ein Highlight, nämlich eine Beachbar. Und da werde ich mich heute Abend treffen.
Oh.
Ja. Mit anderen Muttis. Wow. Die gleichgesinnt sind. Und da werden wir uns mal ein bisschen auf dem Marktplatz. Und dann werden wir uns da mal ein bisschen gönnen, würde ich da mal sagen.
Ich dachte mir so, wo ist denn da bei euch ein Beach? Wo ist denn da überhaupt Wasser? Es ist eine Beachbar, es ist einfach eine Bar, eine Bar im Beach-Style.
Genau.
Ah, okay. Na gut. Aber ist doch schön.
Es ist sehr schön. Es ist sehr schön. Ich freue mich, weil das Wetter ist ja immer noch hervorragend. Ich habe das Gefühl, alle um mich gehen ein und ich erblühe weiter, immer weiter, wie ein fieses Unkraut, was man nicht irgendwie kaputt kriegt.
Ey, ich war gestern auch in so einer richtig coolen Location in München. Das hat mir meine Freundin gezeigt. Und zwar gibt es mitten in der Innenstadt, also in einem der innenstädtischsten Stadtteil, das ist nicht irgendwie außerhalb oder so, gab es einfach jahrelang oder auf jeden Fall über eine längere Zeit ein Baugrundstück, wo der Typ irgendwie pleite gegangen ist und das war dann irgendwie so eine halbe Baugrube, Riesengrundstück mitten in der Stadt, was ungenutzt ist und jetzt ist da einfach so ein halber Biergarten drin.
Das ist geil.
Also, und es ist wirklich wie so ein, es sieht aus wie ein Baggerloch. Also es sieht wirklich krass. So aus, du läufst so über Schutt und läufst dann irgendwie so runter. Und dann sind da überall Tische und Stühle und es ist, glaube ich, so ein kleines Nachbarschaftsding geworden, weil die Betreiber haben dann da auch so Hochbeete und sowas hingestellt und da können einfach die Leute, die da im Viertel wohnen, können da so Gemüse und so dann jetzt anpflanzen, so mitten in der Stadt.
Cool.
Mega cool.
Ja, voll.
Und das ist wie so ein kleiner alternativer Biergarten irgendwie und es war total nett und so günstig. Also die haben auch nur kleine Biere, also nur 0,25, was ja sehr klein ist, aber das kostet einfach 1,30 Euro.
Ja, okay, das
ein
ist wirklich
Bier.
Auch. Ich dachte jetzt, du sagst für München-Verhältnisse, aber
nein,
das ist wirklich sehr,
nein.
sehr günstig, ja.
Also ich habe für meine Freundin und mich zwei Radler geholt, ich habe einfach 2,60 Euro bezahlt. Für zwei Radler. Also, ja, mega cool. Und das fand ich irgendwie auch voll die coole neue Location, die da einfach in so einer Baugrube jetzt sind. Die haben irgend so ein Agreement mit diesem Typen, dass bis der da anfängt zu bauen, dürfen die das da nutzen. Also mega cool einfach. Ich liebe ja solche Projekte einfach, wo man sich so ein bisschen Innovatives was überlegt, wie man die Stadt so ein bisschen schöner gestalten kann. Und es gibt ja so viele Grundstücke, die so eingezäunt sind, wo irgendwie Baubeginn nächstes Jahr im März ist oder sowas. Und dann in der Zeit ist da halt die ganze Zeit nichts. Und das ist wirklich ein großes Grundstück mitten in München. Also kann ich nur empfehlen. Also für alle Münchnerinnen und Münchner oder aus der Umgebung, das heißt Kosmos unter Null und ist in der Maxvorstadt. Also kann ich sehr empfehlen. Schaut doch mal da vorbei. Und falls ihr mich sponsern wollt, liebes Kaffee Kosmos, ne, dann bitte auch.
Sag doch mal,
unbezahlte Werbung hier. Ehrliche Empfehlung.
Also sowas Cooles haben wir nicht. Wir freuen uns auch über so eine kleine Beachbar, die noch nicht mal ein Beach hat. Da liegt aber Sand.
Aha, okay, na gut. Ja, fürs Feeling, ist doch gut.
Genau, und man kann da lustig sitzen Und für Eltern ist es tatsächlich auch cool, weil ein Spielplatz ist in der Nähe. Das wird für heute Abend tatsächlich sehr nervig sein. Wir sind ja nicht im Mutti-Mut und dann, ja, sind klar, Kinder von anderen sind dann immer wahnsinnig nervig, weißt du.
Welcome to my life.
Du darfst es nicht
sagen.
Ich
bin immer gefangen im Konflikt zwischen, Kinder haben ja eine Berechtigung, in der Öffentlichkeit zu sein, aber ich habe gar keine Lust auf Kinder in der Öffentlichkeit. Und es ist richtig gemein, ich weiß, es ist richtig blöd, aber es ist einfach so, was soll ich machen? Kinder, vor allem andere Kinder, die man nicht kennt, sind einfach dann nervig, wenn die laut sind. Was soll ich machen? Das ist total gemein, weil natürlich haben Kinder eine Berechtigung und was sollen die Eltern machen? Sollen die Kinder die zu Hause einsperren? Das macht ja auch keinen Sinn. Und ich wette mit dir, wenn ich Mutter bin, dann bin ich Verfechterin dann der anderen Seite. So, meine Kinder haben das Recht hier, keine Ahnung was. Aktuell als kinderlose 31-Jährige will ich meinen Cocktail in Ruhe sippen und mit meinen Freunden gossipen, ohne dass ein Helmut von hinten mich anschreit.
Leute, falls Miriam irgendwann Mutter wird, wenn es diesen Podcast bis dahin nicht mehr gibt, ich werde einen neuen ins Leben rufen und ich will alles darüber hören. Es wird einfach die beste Zeit für mich. Ich werde einfach die beste Tante, weil meine Kinder sind ja dann schon groß. Und ich werde einfach nur da grinsen und sagen, Mimi, willst du dir nicht nochmal die und die Folge von uns anhören? Mimi, willst du dir nicht das nochmal anhören? Oh, es wird einfach herrlich.
Ich habe das Gefühl, durch den Podcast bin ich so gut vorbereitet. Ich weiß alles. Ich bin richtig gut vorbereitet. Und ich finde, ich bin auch immer sehr empathisch Kindern gegenüber, auch hier im Podcast. Also ich finde, ich kann mich immer gut in die Rolle reinversetzen. Also ich finde, das ist jetzt schon nicht schlecht. So. Und deswegen sind diese Folgen jetzt hier natürlich sehr gut als Muttervorbereitung, weil jetzt kenne ich mich dann ja auch quasi aus, was ich dann mit meinen Kindern mache, wenn sie hier Geschwister sind und was man da alles machen kann. Und heute beschäftigen wir uns ja mit Konflikten innerhalb von Geschwistern. Das heißt, da bin ich dann auch schon bestens vorbereitet. Also kann eigentlich nichts mehr schiefgehen.
Du wirst das Harte erleben, was zwischen Theorie und Praxis ist, aber wir werden sehen. Genau. Heute erstmal zu Konfliktlösungen.
Konfliktlösung unter Geschwistern. Das ist ja ein Thema, womit sich Eltern täglichst auseinandersetzen müssen. Und wir wollen das in dieser Folge ein bisschen aufdröseln. Also was gibt es denn für Wege der Konfliktlösung, was Eltern machen können? Weil es gibt ja auch ganz unterschiedlichste Konflikte.
Das ist korrekt. Und ich finde, als erstes muss geklärt werden, was will ich eigentlich fördern? Also Geschwisterstreit, haben wir ja schon besprochen, ist nicht generell das Problem. Aber wie wir ihn begleiten, entscheidet über seine Wirkung. Streit ist ein Lehrraum in Echtzeit quasi. Und für Selbstbehauptung, Empathie, Frustrationstoleranz und Beziehungslernen sind das alles super tolle Möglichkeiten, um sich auszutesten. Und Eltern stehen dabei oft zwischen den Fronten, logischerweise. Ne? Ich habe es nicht gesehen, was mache ich jetzt und so weiter, bla bla bla. Und ich finde es auch wahnsinnig interessant, wie Einzelkinder auf Konflikte reagieren. Also es ist ja nun mal nicht selten, dass Einzelkinder Schwierigkeiten haben zu teilen, Schwierigkeiten zu haben, sich unterzuordnen, Schwierigkeiten zu haben, Kompromisse einzugehen. Und nicht alle, das stimmt. Es gibt auch einige Einzelkinder, die nicht so das typische Prinz-Princess-Syndrom haben. Aber es ist schon auffällig, dass Geschwisterkinder das schon besser hinkriegen. Und das geht halt um diese Lernphasen. Und ich finde, es ist erstmal wichtig für sich als Elternteil zu klären, was will ich eigentlich fördern? Also, wollen wir einfach nur Ruhe als Elternteil und lassen die Kinder das unter sich klären? Oder wollen wir unsere Kinder dazu befähigen, Konflikte fair und selbstständig zu lösen? Und ich finde, diese Frage berührt den Kern der modernen Elternschaft im wahrsten Sinne ganz tief. Weil in stressigen Momenten wünschen wir uns oft Frieden um jeden Preis. Von mir aus, nimm Tablet, nimm alles, lass mich in Ruhe, ich hatte einen heftigen Tag. Aber langfristig, so ist es ja immer, zahlt sich ein beziehungsorientierter Umgang mit Streit natürlich auf. Und wie oft, Mimi, habe ich dir schon berichtet, dass ich meine eigene Erziehung echt verfluche? Die kommt mir wie ein Bumerang zurück. Und ich denke mir, warum hast du das getan? Warum hast du diese Monster erschaffen? Die freien und eigenen Willen. Und dann ballern die mir meine eigenen Sätze um die Ohren. Und ich denke so, also das Ticket habe ich nicht gebucht. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. du darfst nicht sagen, wie ich mich fühle und ich darf das jetzt. Ja, darfst du, aber sei leise dabei. Voll leise.
Ja.
Also entwicklungspsychologisch betrachtet ist halt die Konfliktfähigkeit ein zentraler Aspekt sozialer Reife. Ne? Also wir müssen schauen, dass unsere Kinder konfliktfähig werden. Und Kinder brauchen dazu Erprobungsräume, um sich abzugrenzen, Bedürfnisse auszudrücken, Frustration zu regulieren und Lösungen zu finden. Und die Aufgabe der Eltern ist es leider, diesen Raum sicher zu halten, nicht zu kontrollieren, aber auch ihn zu schaffen. Und da ist halt auch die Frage, die man sich selbst stellen muss, wie streite ich richtig? Ist Streiten gefährlich? Also ich kenne auch einige Kinder, die haben panische Angst, weil sie erlebt haben oder irgendwie die Idee haben, dass Streitigkeiten gefährlich sind und man dann aus der Beziehung rausgeht. Ich bin ja auch kein Freund davon, immer nur dann zu streiten, wenn die Kinder nicht da sind. Ich finde schon, dass Kinder mitbekommen sollten, okay, wir streiten uns und wir vertragen uns auch wieder. Natürlich alles in einem Rahmen. Also wenn mein Mann und ich uns mal streiten oder diskutieren vor den Kindern, dann ist das natürlich nichts Elementares. Es wird dann in einem adäquaten Rahmen gestritten. Abends kriegt er sie nochmal richtig drauf, wenn die Kinder dann im Bett sind. Ja, das ist natürlich klar, aber in dem Moment.
Vor den Kindern alles so richtig gesittet. Ich sehe dich. Und ich sehe deine Emotionen. Trotzdem müssen wir drüber sprechen. Sobald die Kinder im Bett sind, du hast das nicht, das hast du mir gesagt.
Genau, voll die Du-Botschaften. Du weißt schon, dass, und dann will der kuscheln, was tust du hier? Du weißt schon, dass du ein Arsch bist und auf gar keinen Fall. Ich dachte, wir hätten das
aber
geklärt.
Wir haben es doch eben geklärt. ja, genau.
Really? Oh, tut mir leid für dich, Trottel. Nein, aber... Wir sind wieder richtig gut in Fahrt. Das wird wieder was, Leute, heute. Was ich damit sagen will, ist, dass es schon auch wichtig ist, dass Kinder Streitigkeiten nicht als was ganz Schlimmes erleben. Weil auch wenn Eltern das super gut meinen, erlebe ich dann, wenn Kinder, weil Streit gehört nun mal dazu. Und ich sage auch immer, ich streite mich nur mit Menschen, die mir wirklich nahe sind. Wenn ich einen Konflikt mit Leuten habe, die mir am Hintern vorbeigehen, ja, dann gehe ich. Tschüssikowski. Dann werde ich das nicht ausfechten. Na, dann ist mir das egal. Dann war es das für mich. Aber Menschen, die ich liebe, mit denen streite ich mich nur. Und das versuche ich meinen Kindern zu vermitteln und auch anderen Kindern zu vermitteln, dass wir uns jetzt hier streiten können, aber dass das nicht heißt, dass ich mit dir aus Beziehung gehe. Und dann bin ich natürlich auch häufig das Erprobungsobjekt auf der Arbeit. Na, bei Kindern, Jugendlichen erst recht. Ja, genau.
Ja, und wir haben ja in der letzten Folge, habe ich ja auch schon gesagt, man kann mit niemandem so streiten wie mit seinen Geschwistern. Das ist ja auch eine Art der Streitkultur, die auch so ungehemmt ist irgendwie. Ne? Weil zumindest bei gesunden Beziehungen weiß man, dass die Basis immer noch da ist danach. Ich finde, das hat man mit nicht vielen Menschen. Ne? Also ich streite mit dir auch anders als mit meinen Freunden. Auch mit meinen besten Freunden, wo ich auch weiß, wir haben eine super Beziehung und alles. Aber das ist irgendwie was anderes, weil man da, man wird ja auch emotionaler bei Geschwistern. Ist bei mir zumindest das Gefühl, ne? Also die Konfliktsituationen sind schon anders auf jeden Fall. Und man wird auch gemeiner bei Geschwistern, habe ich das Gefühl. Es gibt ja auch viele Geschwister, die sind miteinander so gemein teilweise und beleidigen sich richtig, das würden die zu keiner anderen Person sagen, ne? Das ist eine ganz komische Dynamik irgendwie.
Auf jeden Fall, bis zum Erwachsenenalter, finde ich auch.
Ja.
Ja, man macht ja auch so absurde Sachen, haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Einfach zu furzen und die Tür dann zuzumachen oder so. Das würdest du einfach mit keinem anderen Mensch auf der Welt machen.
Nee. Sag ich ja. Also es ist einfach so eine komische Beziehung. Und deswegen ist ja auch logisch, ich meine, unsere Männer sind beide ohne Geschwister aufgewachsen. Ist ja klar, dass das eine ganz andere Dynamik dann ist. So. Also, dass die auch Konflikte ganz anders sehen, dass die Beziehung zu den Eltern eine ganz andere ist und auch das Miteinander und so. Also, wir sind ja ganz anders aufgewachsen, was das angeht.
Absolut. Und da kommen wir auch noch zu, was das auch ausmacht. Also, mein Mann kann zum Beispiel, wenn die Mädels sich streiten, das kann der echt schlecht aushalten. Ich bin da total gechillt und denk so, sei froh, dass du nicht da warst, wo ich war, als wir Kinder waren. Weil wir hatten natürlich auch noch andere Kinder da, das heißt, es gab ja nicht nur uns beide. Bei uns waren einfach ja auch noch drei andere Kinder, die zwischen uns waren. Ich war die, nee, stimmt gar nicht. Kommt drauf an, welche Konstellation man sieht. Zwischendurch war ich da mal die Älteste, aber dann auch teilweise nicht und mittendrin. Und du warst aber auf jeden Fall die Jüngste bis zu einem gewissen Punkt. Und dazwischen waren halt noch Kinder und das hat halt auch Konfliktpotenzial gegeben. Das heißt, bei uns war immer irgendwas los. Und das war ja auch so, wenn du dich mit einem gestritten hast, dann hast du dir einfach jemand anderen zum Spielen gesucht. Und ja, irgendwann war das Ding
also
dann durch.
Ich habe da total von profitiert. Also wir sind halt mit verschiedenen Pflegekindern aufgewachsen. Für alle, die das jetzt nicht auf dem Schirm haben. Also Sarah und ich sind schon leibliche Geschwister und unsere Eltern sind auch unsere leiblichen Eltern. Aber wir haben halt Pflegekinder aufgenommen. Deswegen, bei uns war immer Full House. So. Also wenn du Lust auf Action hattest, dann musstest du einfach nur in einen anderen Raum gehen. Und wenn du dich zurückziehen wolltest, dann bist du halt in dein Zimmer gegangen. So, und diese Dynamik ist ja ganz anders als mein Mann, der einfach Einzelkind ist und einfach ganz viel auch alleine war, ne? Und sich dann zurückgezogen hat sich in Bücher irgendwie verkrochen hat, ne? Und halt auch mal bei einer Tagesmutter war und natürlich auch soziale Kontakte hatte über Schule und so, aber zu Hause waren einfach nur er und seine Eltern. Und bei uns, also man hat ja dann teilweise es richtig gefeiert, wenn man mal ganz alleine zu Hause war.
Voll.
Ne? Wenn du früher aus der Schule nach Hause gekommen bist, ne, und irgendwie nur alle Jubeljahre mal du ganz alleine zu Hause warst, es war so richtig so, es ist Stille. So, what's happening? Du bist so alleine durch dieses Haus gelaufen. Das war ja was ganz Besonderes. Und das war bei ihm einfach Alltag. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das ist. Aber weißt du auch noch einmal, waren wir bei euch zu Hause und da haben wir uns irgendwie angebitscht wegen irgendwas? Wegen irgendwas total Banalem. Und es war auch kein richtiger Streit. Manchmal streitet man sich ja so, käbbelt man sich so und man weiß schon, dass es eigentlich kein richtiger Streit ist, ne, sondern nur so, oh, keine Ahnung, ne, ist ja häufiger mal. Und dann haben doch unsere Männer gedacht, dass wir uns jetzt wirklich gestritten haben.
Ja. Ja,
weißt du noch? Und es war so was ganz Banales. Und die so, okay, aber ist jetzt alles wieder gut? Und wir so,
hä?
Warum soll jetzt nicht alles wieder gut sein? Hä? Das war irgend so was Dummes. So, ja, komm, musst du jetzt da wieder, ja, ist klar. Machst du jetzt wieder das? Ja, jut, komm, ne, bla bla bla.
Und boah, dann nee, Mimi, so, das machst ja, du immer so. Und dann, ne, das machst du immer so und so, ne? Und dann 3 Minuten später, ja, dann war das weg. Und der so, boah, krass, ja, ist dann wieder, oh Gott, ja, vielleicht müssen wir früher abfahren. Und so, hä, was?
Hey, vor allem, das war nicht mal ein richtiger Streit. Also das war einfach nur so, das war auch so ein halber Spaßstreit irgendwie. Aber wir hatten die Dynamik so komplett klar, dass es so nur so ein Ding war. Und unsere Männer dann so, okay, was ist jetzt alles wieder gut? Und dass man das gar nicht nachvollziehen kann, finde ich so crazy.
Ja, finde ich auch. Und vor allen Dingen, weil mein Mann ja auch sagt, der kann das kaum ertragen. Es wird ja immer besser. Aber wenn du kommst und wir beide richtig aufdrehen, findet das ja wahnsinnig anstrengend, weil wir ja auch eine Dynamik miteinander haben. Und noch schlimmer ist das, wenn unsere Mutter mit dabei ist.
Ja, ja.
Dann flüchtet der ja immer. Das kann der, sagt er, das kann dein Mann besser aushalten. Der macht sich dann eher einen Spaß draus und lacht sich über uns kaputt.
Mhm.
Aber mein Mann sagt dann auf gar keinen Fall, oh mein Gott, ist mir einfach viel zu anstrengend. Tschüss. Danke, tschüss.
Ja, ich muss eh noch was im Garten machen. Was denn? Ja,
der macht dann einfach immer irgendwelche random genau. Sachen. Ich muss ja noch
ich
was
muss dann
noch
irgendwas verkabeln oder irgendwas. Ja, ja, okay, alles klar. Es ist ja auch, die Dynamik innerhalb einer Familie ist ja super komplex. Also erstmal die Dynamik zwischen Geschwistern, aber auch die Dynamik zwischen den Eltern und auch zwischen den Eltern und den Kindern. Und auch die Eltern nehmen ja dann ganz viele verschiedene Rollen ein. Also wir haben ja letztes Mal schon darüber gesprochen, dass die Kinder verschiedene Rollen einnehmen, aber die Eltern nehmen ja auch verschiedene Rollen ein. Also Eltern haben ja auch dann manchmal dieses Good Cop, Bad Cop Ding, ne? Und der eine übernimmt dann die Rolle und der andere übernimmt dann die Rolle. Welche Rollen gibt es denn da auch in so Konfliktsituationen?
Also Eltern bemühen sich ja immer um Neutralität, ne? Aus Angst, ein Kind zu bevorzugen. Aber Neutralität ist halt ja für das benachteiligte Kind wie Verleumdung oder Ungerechtigkeit anfühlen. Und Kinder brauchen Parteilichkeit. Das ist auch etwas, was ich den Eltern immer wieder sage. Weil das für das Beziehungsgeschehen wichtig ist und nicht Gleichgültigkeit. Also sie sagen dann immer so, wir wollen ja jetzt keinen bevorzugen, aber das tut ihr doch. Also ihr macht es ja jetzt letztendlich doch, indem ihr, sag ich jetzt mal, dem Täter in Anführungszeichen die Möglichkeit gibt, dass es keine Konsequenz gibt. Schützt er nicht in Anführungszeichen das Opfer in der Situation. Und wenn ein Kind halt regelmäßig übergangen, unterbrochen oder körperlich unterlegen ist, braucht das halt Schutz und Fürsprache. Das bedeutet nicht, Partei zu ergreifen, sondern halt eine Grenze zu setzen und Gesprächsräume halt mitzugestalten. Also am Essenstisch bei uns ist das zum Beispiel so, dass die Große ganz viel spricht. Und ich finde das total schön, dass unsere Essenssituation einfach so lebendig ist und die dann immer von ihrem Tag erzählen. Aber die Große redet halt ohne Punkt und Komma. Und immer wenn die Kleine dann einfach nur ansetzt und sagt, ich bin noch nicht fertig, ich bin immer noch nicht fertig, unterbrich mich bitte nicht, wir unterbrechen andere nicht, so. Ne, und dann ist es schon so, dass mein Mann und ich sagen, so, du hast jetzt mal Sendepause. Es ist aber unfair, ich bin noch nicht fertig. Ja, aber deine kleine Schwester hat noch gar nichts gesagt. Wir könnten das auch einfach so fließen lassen und wir würden von der Kleinen einfach irgendwann gar nichts mehr mitbekommen, weil sie einfach lernen würde daraus, es interessiert keinen. Also für die ist das ja nicht, ja, das Gesprächsprotokoll sagt, wir lassen andere ausreden, aber nicht, wenn du 15 Minuten am Stück redest. Und das ist halt auch wichtig zu lernen. Ne? Und es ist halt, glaube ich, auch wichtig, dass Eltern eher als Coach betrachtet werden und halt nicht als Schiedsrichter. Also ein Coach urteilt nicht, sondern er begleitet. Er hilft den Beteiligten, ihre Position zu verstehen, Gefühle zu benennen und Lösungsansätze auch mit zu erarbeiten. Ja, Leute, es ist fucking anstrengend und es geht auch nicht in jeder kleinsten Piss-Situation, die man mit den Kindern hat. Aber ich finde schon, dass man das denen so ein bisschen vermitteln müsste. Mhm. Und Eltern können halt diese Haltung annehmen und fördern dadurch Dialogfähigkeit, Selbstwirksamkeit und Kooperationsbereitschaft. So, und natürlich sind die dann weiterhin auch kacke zueinander, aber ich merke schon, dass wenn ich das mit meinen Kindern übe, noch nicht, dass sie das miteinander gut hinkriegen, aber mit Freundinnen. Also die können mittlerweile wirklich, vor allen Dingen auch die Kleine, Konflikte echt mit ihren Freundinnen echt gut lösen. Das finde ich total toll. Die war letzte Woche bei einer ihrer besten Freundinnen. Die kennen die schon, seitdem die zwei in die Windel gekackt haben. Und die haben sich mega wegen so einem Holzpferd gestritten, was die Freundin geschenkt bekommen hat zum Geburtstag. Und das haben die dann auch. Die haben sich dann mega gestritten. Aber die haben das dann auch mit Anleitung geschafft, das gut hinzukriegen, ohne dass eine abgeholt werden musste oder eine nur geheult hat. Und der Perspektivwechsel vom Schiedsrichter zum Coach ist einer der wirksamsten Handlungsänderungen im Umgang mit Geschwisterkonflikten, finde ich. Also auch zu sagen, ich muss nicht für alles immer eine Lösung haben. Dann sucht halt selber eine Lösung, aber ich helfe euch dabei.
Und Schiedsrichter ist ja eigentlich nur so eine außenstehende Person, die irgendwie guckt, dass alles möglichst fair abläuft und dass alles möglichst Voll. Nach den Regeln abläuft, aber ist ja auch eher dann so ein Schlichtungspart anstatt wirklich ein begleitender Part.
Absolut, ja, absolut. Und wir sind halt Teil davon, ne? Also wenn wir entscheiden, der eine darf das und der andere darf das und dadurch gibt es einen Konflikt, sind wir ja Teil davon.
Aber es gibt ja auch super viele Situationen, wo man einfach als Elternteil dann etwas entscheiden muss, was auch der ein Geschwisterkind unweigerlich dann super unfair findet, weil es dann ja auch teilweise Situationen sind, die du gar nicht miterlebt hast, ne, oder wo du nicht dabei warst oder wo du dann einfach entscheiden musst, so nee, du machst das jetzt mal so, ne, weil deine Schwester so und so, wo dann das andere Kind einen Ausraster bekommt. Also das kommt ja auch vor.
Ja, genau. Das kommt auch vor, dann bin ich aber ja auch nicht unparteiisch. Also diese Unparteiigkeit ist halt schwierig. Wenn zum Beispiel die zwei sich mega klöppen, ja, und ich gehe hoch und sage, was ist denn hier los? Und die beiden erzählen mir ihre Sicht der Dinge und ich sage, ich war nicht dabei, ich kann nichts entscheiden, ich weiß es nicht, ja, dann klärt das unter euch.
Ja, aber wessen Situation?
Die haben 4 Jahre Unterschied.
Also es geht ja dann auch nicht darum, wem du mehr glaubst oder so, aber was machst du denn dann?
Also ich würde mir von beiden Seiten erstmal anhören, was die sagen. So. Manchmal ist es total absurd und hat gar nichts miteinander zu tun, dann ist es noch schwieriger natürlich. Und manchmal macht das dann aber schon Sinn und irgendwo kriegt man dann schon mit. Also wenn man dann nachfragt. Wenn das dann heißt, ja, die hat mich aus heiterem Himmel gehauen. So. Dann sage ich, ja, wieso sollte sie sich aus heiterem Himmel hauen? Bist du sicher, dass du vorher nichts gemacht hast? Ich kenne ja meine Kinder. Also ich weiß ja, dass die eine nicht einfach aus heiterem Himmel haut, sondern eher aus einer Überforderungssituation. So. Und wenn die kleiner sind und dann beißen oder so, ne, dann ist es natürlich so, dass ich dann sage, es wird nicht gebissen. Dann ist das klar, egal wie eine Situation war, Körperlichkeit geht nicht. Aber es kommt ja auch darauf an, wie ich das dann vermittle. Wenn das Kind 3 ist und so überfordert in der Situation ist, dass es körperlich geworden ist, dann ich kann ja auch mit zwei Dreijährigen jetzt nicht alles analysieren und ich muss einfach einen Blick auf die Situation und auf das Alter der Kinder haben und dann schauen. Wenn die älter sind, ja, und die kacken sich einfach nur an, weil die eine kam einfach ins Zimmer und hat das und das genommen, ja, da werde ich den Teufel tun und mich da einmischen. Mhm. Es kommt ja auch immer darauf an, was das für ein Konflikt ist.
Aber du musstest dir mit Sicherheit auch schon den Vorwurf anhören. Immer machst du das und das. Immer gehst, schlägst ja, du dich auf die Seite von bla bla bla. Und dann sagst du einfach, ja, wenn du das so ja, wahrnimmst, dann okay, aber...
Genau.
Oder versuchst du dann zu erklären, schau doch mal, ich hätte da und da habe ich das doch gar nicht so gemacht.
Kommt drauf an, wie auch meine Laune ist. Ich bin ja auch nicht immer in einem hochpädagogischen Mut unterwegs. Wenn das so absurd ist, wie die Situation, sie spricht seit einer Viertelstunde und ihre Schwester gar nicht und sie sagt dann, Boss, ist unfair, ich war noch nicht fertig, dann sage ich, ja, die Welt ist unfair, lebe damit. Das sage ich ja auch ganz häufig. Man muss halt einfach lernen, mit Ungerechtigkeiten zu leben. Ja, also das muss ja auch mal gesagt werden. Immer diese hochpädagogische Kacke dann da und bla, die Welt ist unfair. Ja, wir leben in einem wahnsinnig, also gerade ist es ja so extrem wie selten zuvor gewesen und es ist einfach unfair und man muss lernen, damit zu leben. Mhm. Punkt. Und manche Sachen, dann ist es schon so, dass ich dann sage, ja, bist du dir wirklich sicher? Guck mal, in der und der Situation hat deine Schwester auch Anschiss gekriegt. Aber manchmal wollen die ja dann gar nicht aus dem Gefühl raus sein. Und dann lasse ich das in der Situation und wenn ich das Gefühl habe, das ist eine große Sache und nicht so ein Beef wie zwischen uns beiden dann zum Beispiel, dann bespreche ich das schon nochmal nach.
Wenn du dann quasi in diesen Gesprächen bist, es ist ja so wie immer, hat es ja sehr viel mit Kommunikation zu tun. Also mit du und also zwischen dir und deinen Kindern, aber auch zwischen den Kindern untereinander. Also was für Gespräche entstehen da? Also was, wie managst du das dann?
Also es gibt verschiedene Gesprächstechniken, die ich selber anwende, aber die ich auch jedem Elternteil empfehlen kann, weil Kinder lernen Beziehungen ja durch Sprache. Also der elterliche Sprachgebrauch prägt, wie Kinder sich selbst und andere erleben. Und auch der Sprachgebrauch der Geschwister. Also meine Kleine, gestern sagt die noch, what the f***? Und wir gucken die alle an, what? Was hast du da gerade gesagt? Und die guckt nur, das sagt immer. Aha. Ich so, ach, tut sie das? Und so,
interesting.
Ja, und dann habe ich dann auch gesagt, weißt du, was das heißt? In welchen Situationen? Sie wusste dann halt schon, in welchen Situationen man sowas sagt, aber sie wusste natürlich nicht, was das heißt. Also, ne, Sprache ist einprägsam. Deswegen ist so dieses aktive Zuhören zum Beispiel eine Methode, die ich oft auch in der Arbeit anwende, um Verstandenes abzugleichen. Also ich habe, wenn mir irgendjemand was erzählt, auch Eltern, dann wiederhole ich das nochmal in meinen Worten. Ah, okay, also ich habe jetzt verstanden, dass sie sich unfair behandelt fühlen von ihrer Frau und dass sie eher das und das wollen. Um nochmal abzugleichen, auf welcher Basis sind wir denn jetzt gerade? Sind wir wirklich so, dass ich das verstanden habe, was von mir vermittelt werden wollte, oder bin ich auf einem ganz falschen Dampfer? Und das spiegelt halt Inhalte und Gefühle zurück. Also deswegen sage ich auch immer, was für ein Gefühl bei mir angekommen ist. Die sagen ja dann nicht, ich habe mich unverstanden gefühlt oder ungerecht, sondern ich benenne das dann. Ah, bei mir kommt an, sie fühlen sich extrem ungerecht behandelt oder sie fühlen sich verletzt oder nicht gesehen. So. Reduziert Eskalation, weil sich das Kind verstanden fühlt, weil es ja dann auch endlich ein Wording zu den Gefühlen bekommt. Ah, ich sehe gerade, dass du super wütend bist oder ich habe gerade verstanden, dass dich das sehr traurig macht. Und ein Beispiel zum Beispiel ist dann, du wolltest also das Spielzeug behalten und bist sauer, dass es dir weggenommen wurde. Ist das so? Wenn die dann einfach komplett ausrasten. Und dann können die sagen, nein, ich bin nicht sauer, weil mir das Spielzeug weggenommen worden ist. Ich bin sauer, weil ich dem das schon vorher 10-mal gesagt habe und bla 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 bla. So. Dann gibt es halt noch diese Gefühlsspiegelung, die ich auch wahnsinnig wichtig finde. Auch da ist es natürlich so, okay, wir können das spiegeln, was wir sehen. Es heißt aber nicht, dass das auch die Wahrheit ist. Also wenn ich sage, boah, ich empfinde gerade, ich sehe dich sehr sauer, also ich sehe, dass du sauer bist und die sagen, nee, ich bin nicht sauer, ich bin überhaupt nicht sauer. Wenn die älter sind, können die dann sagen, ich bin einfach enttäuscht oder ich bin traurig. Okay, dann ist das natürlich die Wahrheit, ja, und nicht zu sagen, nein, du bist sauer. Also, du hast jetzt sauer zu sein.
Ja, aber da musst du natürlich auch mit deinen Kindern ordentlich vorarbeiten, dass sie das überhaupt so kommunizieren können.
Ja, absolut, genau. Also benennt Emotionen ohne zu bewerten Und das zeigt Kindern, Gefühle sind erlaubt. Das ist ein ganz großes Ding in unserer Gesellschaft, Leute. Ich habe das Gefühl, dass es immer weniger Kindern erlaubt ist, Gefühle zu zeigen, weil dann sind sie laut, dann sind sie nervig, ne, dann sind sie nicht gut erzogen, dann sind sie anstrengend, so, also, ne, das gehört nun mal dazu. Den ganzen Tag ist durchgeplant von den Kindern, von morgens 6:30 aufstehen. Das habe ich jetzt am Montag auch noch mit Eltern irgendwie besprochen. Es sind sehr gut situierte Eltern und deren Tagesablauf ist einfach wahnsinnig strukturiert. Aber die Kinder haben keine Möglichkeit, irgendwie frei zu agieren. So, ne? Und dann sind so Sachen, ja, dann soll die das zu Abend essen und dann titscht die dann vollkommen aus und kriegt dann irgendwie sich eine Stunde nicht mehr ein und ich weiß nicht, wie ich da reagieren soll. Sag ich, ja klar, die steht morgens um 6:30 auf. Dann heißt es, mach dich fertig. Du musst zur Schule, du musst zur Kita. Mach schneller. Dann müssen die da sich gut benehmen, dann müssen die da Regeln anhalten. Dann ist es nachmittags in der OGS super anstrengend. Dann kommen die nachmittags nach Hause, dann müssen die zu irgendeinem Hobby, zu irgendeinem Arzt, müssen Hausaufgaben machen, das heißt auch da ist es getaktet. So, dann dürfen die aber auch nicht zu spät ins Bett sein und dann müssen die auch noch sich mit irgendwelchen Freunden verabreden oder die müssen, keine Ahnung, weiß ich nicht, irgendwelche Verabredungen, die die Eltern haben oder sich mit Freunden treffen oder weiß der, das heißt, es ist die ganze Zeit, haben die nicht mal Zeit, um den Tag zu verarbeiten, runterzukommen, mal alleine zu sein und für sich in die zu gucken, wie war denn mein Tag eigentlich? Ja, dass dann abends es regelmäßig eskaliert und dann heißt es, ja, das ist doch nicht normal, das haben andere Kinder nicht. Wer sagt das, dass das andere Kinder nicht haben? Da redet halt nur keiner drüber. Mhm. Also ich finde, diese Entschleunigung unabhängig von irgendetwas muss einfach passieren und auch die Berechtigung, dass Kinder keine Roboter sind und nicht nur funktionieren müssen. Das haben wir irgendwie in der Gesellschaft, ist das irgendwie abhanden gekommen, habe ich das Gefühl. Entweder ist es total extrem, dass alles erlaubt sein darf und alles gefühlt sein darf und alles nach dem Kind geht oder das Kind halt zu funktionieren. Aber dieses, so und jetzt machen wir mal einen Nachmittag nichts. Ich habe das Gefühl, das ist irgendwie nicht mehr so gesellschaftlich gern gesehen und anerkannt. Man muss den Kindern ja auch immer was bieten.
Auch Langeweile, ne? Also Kinder lernen ja auch gar nicht mehr mit Langeweile umzugehen. Wie häufig wir uns früher einfach gelangweilt haben, weil wir halt auch sehr reduzierte Bildschirmzeit hatten. Und dann warst du, ja, mir ist langweilig, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, und dann musst du dir halt irgendwas auch als Kind überlegen. Also unsere Eltern haben dann auch nicht 1000 Angebote gemacht. Ich meine, gut, wir hatten halt auch 1000 Kinder im Haus. Das heißt, irgendeine Beschäftigung hast du dann wohl schon gefunden, aber manchmal eben auch nicht. Und diese Langeweile auszuhalten und sich auch selber eine Beschäftigung zu suchen, ist ja auch etwas, was immer weniger vorkommt, weil die Kinder dann sofort bespaßt werden müssen. Oder dann bekommen sie halt eben das Tablet oder was weiß ich was. Ne?
Ja, genau. Weil es natürlich ätzend ist, ne? Wenn die Kinder die ganze Zeit, mir ist langweilig, was machen wir jetzt? Ja, und die wissen natürlich auch, wie die Eltern dazu kriegen. Das hätten wir ja bei unseren Eltern früher mal machen sollen.
Ja. Hätte unsere Mutter gesagt, ja, gut, mir ist nicht langweilig, also überleg dir was.
Genau, oder die fing dann an zu singen, das ist nicht mein Problem. So.
Ja, genau. Das gibt's, da gibt's auch so ein geiles Zitat von Karl Lagerfeld. Das ist aber, also das ist schon wirklich extrem, ne? Also der und seine Mutter können keine gute Beziehung gehabt haben. Der war ja auch gar kein Kinderfreund, aber es ist einfach so geil. Der hat einfach in so einem Interview erzählt, dass seine Mutter zu ihm gesagt hat, also es ging darum, dass er es so bescheuert findet, dass halt Eltern zu ihren Kindern so Gugu, Gaga, Gigi, so Babysprache sprechen. Und seine Mutter hätte zu ihm gesagt, ja, du bist 6, ich nicht. Wenn du mit mir sprechen willst, dann streng dich an. Ich meine, das ist schon echt extrem, ne? Aber diese Haltung ist einfach so lustig. Einfach so, ja, du bist ein Kind, ich nicht. Also, los, lese ich meine Verantwortung.
Auf jeden Fall.
Das fände ich schon echt übel, ey.
Auf jeden Fall. Ja, das zeigt, ja, ich will da jetzt nicht in die Analyse gehen, aber.
Nee. Aber ja, das ist schon sehr witzig.
Also das ist halt wichtig, ne? Gefühle sind erlaubt, aber es kann sein, dass es nicht heißt, dass wir das, was bei uns ankommt, genau das ist, was das Kind halt wirklich fühlt. Und da muss man denen halt ein bisschen helfen. Gewaltfreie Kommunikation ist so eine Sache, ich weiß, dass das theoretisch total toll ist, ne? Also eine Beobachtung ohne Bewertung. Ich sehe, dass du weinst und so, ne? Ich muss sagen, mich macht das häufig wahnsinnig aggressiv. Also ich kenne auch SozialarbeiterInnen, die da eine Weiterbildung zugemacht haben, ne, gewaltfrei kommunizieren und so. Ich finde, dass das häufig die passiv-aggressivsten Menschen sind. Oder ich habe da einfach keinen Zugang zu. Also wenn jemand zu mir sagt, ich sehe, dass du weinst, danke. Okay.
Ja, ja.
Also, weiß ich nicht, weißt du? Und dann das Gefühl, ich merke, dass dich das traurig macht. Ja. Auch da. Danke. Dann sollte man dann das Bedürfnis äußern, dir ist Gerechtigkeit wichtig, kann das sein? Und dann kommt die Bitte, lass uns hören, wie wir das klären können. Das ist halt gewaltfreie Kommunikation. Und ich weiß, ich bin mit Sicherheit nicht der gewaltfreieste Kommunikator. Ich sag dann eher halt die Fresse. Ich will es aber der sicherheitshalber hier einfach auch nochmal auflisten, weil ich einfach vielleicht auch so negative Erfahrungen gemacht habe. Also immer, wenn jemand gerade versucht, extrem gewaltfrei zu kommunizieren, erlebe ich das als passiv-aggressiv.
Ja, das kann ich mir... Naja, und ich meine, ich finde auch mit Kindern ist es ja nochmal was anderes, als wenn man das zu einem Erwachsenen sagt. Also das ist ja Quatsch. Oder sprechen die auch mit Erwachsenen so?
Ja, die sprechen auch mit mir so. Also wie gesagt, die reden auch mit anderen Erwachsenen so. Die haben dann ein Bedürfnis, einen Konflikt zu lösen und dann reagiert man dann darauf, ne? Wenn ich dann sage, rede doch so bitte nicht mit mir. Oh, ich spüre gerade Wut. Ja.
Oh mein Gott, ja, aber das würde mich auch aggressiv machen.
So.
Vielleicht sollen wir mal drüber nachdenken, warum uns das aggressiv macht.
Wie können wir das denn lösen? Indem du nicht mehr so mit mir redest, als wäre ich irgendwie...
Ein Kind.
Der Doe vom Dienst. Oh, fühlst du dich etwa falsch gesehen?
Oh, nee, damit...
Weißt du?
Finde ich, nee.
Boah, das... Aber ja, vielleicht gibt es ja... Kann ja irgendjemand mir einen Link von jemandem geben, der gewaltfrei anders kommuniziert, ohne dass es mich direkt auf 180 bringt. Aber es ist überhaupt nicht meins. Gar nicht meins.
Na, ich finde, ja, aber wenn ich jetzt mal so, ich habe dann das Gefühl, so, das Gegenüber sagt das Offensichtliche, als wenn ich irgendwie das nicht schon selber wüsste. Also so, ja, redest du mit mir, als wenn ich, bin ich dumm oder was? Ja, na sicher, ja, okay, ich weine, ja, so, nee, also, müsste man vielleicht mal drüber nachdenken, warum wir da so... Aber ich spüre
ja, genau.
Das, was du
spürst. Bei mir hat das halt auch diesen Vibe. Ich habe das Gefühl, du sprichst dann mit einer Wand. Weil du ja dann auch in einer Streitsituation...
Du kriegst kein richtiges Gespräch zustande.
Genau, weil in einer Streitsituation mit dieser Person, und die zeigt gar keine Emotion. Ah, ich kann nachvollziehen, dass du das so fühlst. Nee, das wäre ja sogar eine... Das ist ja sogar noch eine... Das sagen die ja noch nicht mal. Die sagen dann... Also deine Meinung ist dann das und das. Ja. Ah. Wie ist deine Meinung dazu?
Ja, ja.
Was sagst du denn dazu? Und dann, ne, so, und dann ist das, ja, das ist nicht meine. Okay. Weiter. Okay.
Ja, ja, ja.
Wie fühlst du dich damit, dass unsere Meinung
naja,
nicht die gleiche ist?
Ja, und ich finde, Streiten ist ja auch wichtig. Also ich meine, man muss sich ja auch normal streiten können. Streiten ist ja auch eine Form der Konfliktbewältigung und eine Form der Kommunikation und keine Ahnung was so. Also ich kann das schon nachvollziehen, aber...
Lass uns hören, wie wir das klären können. Das höre ich dann so. Ja, wie können wir das denn jetzt klären? Ja, sag du doch mal was.
Lass uns hören, wie wir das klären können?
Ja.
Was ist das überhaupt für ein Satz?
Ja, ein gewaltfreier Mimi.
Also, nee.
Ja. Gewaltfreier.
Also, ich finde es ja gut, wenn Leute im Streit reflektiert sind und irgendwie dann auch manchmal das dann spiegeln, was der andere sagt, um halt irgendwie so, okay, also die Art und Weise, wie du gerade reagierst, ist schon unverhältnismäßig. So siehst du das selber, so, keine Ahnung, ne? Oder wieso reagierst du jetzt so krass emotional darauf? Ich habe doch nur gesagt XYZ. Also, ne, das sind ja auch so Sachen, die man im Konflikt sagen kann, die ja auch so ein bisschen reflektierend einordnend sind in einem Streit.
Ja, für mich ist das nicht gewaltfrei. Für mich ist gewaltfrei halt wirklich dieses aktive Zuhören. Okay, ich habe das jetzt so und so verstanden. Ist es auch das, was du mir sagen wolltest?
Mhm.
Oder, boah, krass, wieso reagierst du jetzt so raus? Was hast du jetzt aus dem verstanden, was ich gesagt habe?
Ja, ja, genau.
Oder, dass du so reagierst, irritiert mich total. Kann es sein, dass wir da irgendwie scheinen wir da falsch abgebogen zu sein? Das finde ich viel wertschätzender, weil du immer wieder versuchst zu hören, was der andere sagt und gleichzeitig auch dem anderen das Gefühl dafür gibst, wie du das siehst.
Mm, mm.
Aber so what? Ich wollte es nur gesagt haben. Also gewaltfreie Kommunikation ist auch eine Sache. Kann man mit kleinen Kindern vielleicht auch machen, aber ich weiß nicht, mit einem Teenager, ich glaube, die würden einfach umdrehen und gehen und dir eine Tür vom Kopf kauen oder so.
Ja.
Was ich aber total wichtig finde, ist zum Beispiel die Methode der Ich-Botschaften statt der Du-Botschaften.
Ja, das ist ja klasse.
Das reduziert Abwehrhaltungen und fördert Selbstverantwortung. Ne? Also statt zu sagen, boah, du bist immer so gemein, lieber, ich bin genervt, wenn ich angeschrien werde. Und das muss ich sagen, das erlebe ich häufig, benutze ich häufig im Privaten, wie auch in auf der Arbeit, um halt auch ein bisschen zu spiegeln. Außer bei meinem Mann, da schaffe ich das nicht immer. Weil wenn er kacke ist, ist er kacke. Was soll ich denn sagen?
Ich finde es scheiße, dass du kacke bist.
Ja, genau.
Ist auch ein toller Satz. Ich finde es scheiße, dass du kacke bist. Das ist super, super, super.
Das ist perfekt.
Ja, für Konflikte.
Nein. Aber auch da muss ich sagen, also seitdem ich das mehr kultiviere, gibt es da halt auch nicht mehr diese Mega-Eskalation.
Ja, es schaukelt sich dann nicht so hoch.
Ja, es ist dann geht es immer nur um du, aber ne, ich will ja eigentlich erklären, warum mich das so nervt. Und es ist halt nicht direkt ein Vorwurf. Ich kann auch viel besser damit umgehen, wenn man sagt, immer bist du weg und musst arbeiten, als wenn man sagt, ich würde einfach viel gerne mehr Zeit mit dir verbringen. Okay, das ist lösungsorientiert. Das ist kein Vorwurf und da mache ich dann nicht dicht, sondern es ist lösungsorientiert und zu sagen, dann lass uns auf die Lösung gucken. Also, diese Techniken sind nicht nur Methoden, sondern Ausdruck einer wertschätzenden inneren Haltung, ne? Und die Konflikte nicht als Störung, sondern als Entwicklungschance begreifen. Und das fühle ich total. Also, ich finde schon, ich muss mir nicht jeden Schuh anziehen, ne? Wenn meine Freunde irgendwie mir ein Drama aufmachen, weil es eigentlich deren Thema ist, dann kann ich das mittlerweile schon sehr gut differenzieren, wie ich mich in der Situation verhalten habe und ob das jetzt deren Thema ist, weswegen es so eskaliert ist. Und ich habe mich in der Situation wirklich versucht, wertschätzend zu verhalten und das ist einfach nicht angekommen, dann ziehe ich mir den Schuh nicht an. So, aber natürlich ist es auch so, dass ich mich auch verletzend anderen Menschen gegen. Also ich bin halt auch sehr flapsig und meine beste Freundin zum Beispiel, hat mir dann auch schon mal gesagt, hör mal, also kann ich nicht immer gut ertragen, wenn du das machst. So, ne, könntest du aufhören, meinen Hund zu judgen? Und ich denke so, und ich bin total so, ach krass, oh wow, sorry, okay. Ich bin immer voll vom Kopf gestoßen, weil das ja natürlich, also es ist meine Art der Kommunikation. So, ne, es ist überhaupt nicht despektierlich oder so gemeint. Und ja, da muss ich mich halt auch, das ist eine Entwicklungschance für uns beide.
Aber das ist bei mir eins zu eins das Gleiche. Eine Freundin von mir ist aber, gut, keine Ahnung, vielleicht muss ich dann auch an mir arbeiten, weil ich denke mir halt so, mein Gott, wir sind so sensibel teilweise. Aber die teilweise, wenn ich dann Sachen sage, dann sind sie so, okay. Dann denke ich mir so, hä? Mein Gott, das war doch jetzt nicht ernst gemeint. Das ist doch, man kann auch mal ein bisschen rougher miteinander sprechen. Ich meine, wir sind beste Freunde. So, ich will dir nichts Böses und man kann sich auch mal kurz anzicken. Und die sind direkt so, ja, da bist du mir jetzt aber jetzt voll über den Mund gefahren. Dann denke ich mir so, hä? Meine Güte, ja, okay, gut, dann rede ich halt mit dir, als wenn du 10 wärst, okay. Also, da muss ich echt, wo ich mir denke, meine Güte, jetzt kommt doch alle mal wieder runter. Aber manche Leute empfinden das dann so und dann muss ich das auch akzeptieren. Aber für mich ist das echt teilweise schwierig, weil ich mir denke, oh, come on, okay, gut, so.
Ja, aber es ist, weil wir halt auch anders miteinander streiten. Also der erste Streit zwischen mir und meinem Mann, wo ich richtig abgegangen bin vor 100 Jahren, ne, das war für den heftig. Aber wir haben halt auch von zu Hause eine andere Streitkultur. Vielleicht ist das auch ein bisschen aufgrund unserer biologischen Herkunft, dass wir eh ein bisschen heißblütiger sind. Aber wir regen uns ja auch super schnell auf und sind dann emotional.
Ja, ich reg mich auch übel in Rage dann immer.
So, genau. Nein, ehrlich? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. aber auch wegen so Kleinigkeiten. Wut ist einfach ja auch meine Emotion, mit der ich ganz viel kompensiere und so. Ne? Und das habe ich einfach so gelernt. Und dann bin ich irgendwann habe ich einen schwarzen Humor und bin dann, das heißt, ich bin schnell laut und gestikuliere und bla. Ne? Und Menschen, die mich lieben, wissen das und wissen das einzuordnen. Aber ich muss halt auch wissen, dass ich mich manchmal zurücknehmen muss, ja. So it is. Und bei meinen Kindern ist das auch so.
Und diese Techniken, also wenn du jetzt all das, was wir gerade besprochen haben, dann auf deine Kinder beziehst, da geht es ja auch darum, dass du diese Konflikte zwischen deinen Kindern anders begleitest und da hast du ja auch dann eine andere emotionale Rolle. Also du bist ja dann in diesen Streits mit deinen Kindern, bist du ja emotional nicht involviert. So, du bist, machst es ja als Außenstehender. Das heißt, du kannst das ja dann auch ganz anders begleiten.
Ja, also ich finde so Grundprinzipien in kindergerechter Mediation finde ich schon wichtig, ne? Also Stoppzeichen setzen, um Eskalation zu unterbrechen. Also ich finde es auch wahnsinnig wichtig, auch den Kindern zu sagen, ey, ihr seid gerade so hochgekocht, das müssen wir später machen. Stopp. Beide Kinder kommen zu Wort, reihum, ohne Unterbrechung. Gefühle und Wünsche sollen erklärt werden. Oft liegt unter der Wut halt auch diese Verletzung, ne? Und Lösungen gemeinsam aushandeln und nicht verordnen. Das ist natürlich auch nicht immer möglich, ja, und kommt auch auf den Altersunterschied an. Wenn du jetzt einen Zweijährigen oder einen Dreijährigen fragst, na, was ist denn dein Lösungsansatz? Ich möchte dir da nichts drauf aufdrücken, ist das natürlich total gaga.
Mhm.
Und es geht natürlich auch nur, wie du schon sagst, wenn man ein bisschen Vorarbeit geleistet hat. Wenn jetzt Leute, die sowas gar nicht vorher gemacht haben, Elternteile, dann jetzt morgen sagen, so, ihr macht jetzt eure Regeln jetzt selbst und Lösungen müssen zusammen ausgehandelt werden, ja, das wird Mord und Totschlag geben. Und auch dieses Ergebnis sichern, ne, mit einem Händedruck oder einem Zeichen oder einem Symbol, finde ich auch immer sehr hilfreich. Und Studien zeigen halt, dass Kinder, die diese Familienmediation erleben, später bessere Problemlösefähigkeiten, höhere Empathie und weniger ausagierendes Verhalten zeigen. Aber das geht halt nicht von jetzt auf gleich. Ich rede hier über einen Zeitraum von Monaten, Jahren, in denen das etabliert wird. Manche Eltern versuchen das 2-3 Mal, sagen, Frau Kutsch, was haben Sie uns da für eine Scheiße erzählt? Das funktioniert nicht. Ach, die Kinder sind 8 und 10. Sie haben das also 10 Jahre und 8 Jahre nicht gemacht. Also wie sollen die das jetzt auf einmal checken, ja? Mm. Und ich finde es auch wichtig zu sagen, ich setze das durch, auch körperlich, wenn nötig. Viele Eltern haben häufig auch Angst, ihre Kinder körperlich zu begrenzen. Ich meine damit nicht schlagen. Aber wenn ich die auseinandernehme, dann packe ich mir auch schon mal ein Kind. Ja, wenn ich das noch hinkriege, natürlich als Teenager schwierig, deswegen sollte man früh damit anfangen. Und begrenze es. Das finde ich überhaupt nicht problematisch.
Hm.
Und dieses gemeinsam Lösungen aushandeln und Ergebnis sichern, das geht auch erst, wenn die Emotion weg ist. Also erstmal trennen, erstmal Stoppzeichen runterkochen lassen und dann nochmal anfangen. Viele Eltern versuchen das dann in der Situation. Ja, versuch du mir in der Situation, wo ich gerade auf 380 bin, eine Lösung anzubieten, dann gucken, wie lange du dann noch stehen kannst.
Hm.
Also ich bin dann halt auch, ich habe auch gelernt für mich, manche Leute brauchen das, manche Familien und Eltern kenne ich, die reden 3 Stunden, 4 Stunden bis nachts über das Problem, damit sie es gelöst bekommen. Boah, bin ich raus, kann ich nicht. Ich muss erst eine Phase haben, in der ich abkühlen kann, um dann darüber nachzudenken, um dann in die Lösung zu gehen. Da habe ich lange für gebraucht, um das zu verstehen, aber das brauche ich. Ich brauche dann Zeit.
Ist halt auch ganz individuell. Da muss man halt auch für sich dann herausfinden, was am besten zu einem passt.
Ja, und das muss auch kommuniziert werden. Ich kenne auch Eltern, die haben unterschiedliche Bindungsmechanismen. Die eine braucht Zeit und will das runterfahren lassen. Und dann gibt es dann noch eine andere Person, die aber totale Panik hat und das sofort klären will, weil sie Angst hat, dass jemand sonst aus Beziehung geht. Das muss dann miteinander besprochen und bearbeitet werden. So sagen, ja, wir gehen in die Klärung, aber ich brauche Zeit. Und nein, ich gehe nicht mit ihr aus der Beziehung, sondern ich will das nur nicht eskalieren lassen. Präventive Strategien ist zum Beispiel eine exklusive Zeit mit jedem Kind. Also, ne, das Kind hat das Gefühl, gesehen zu werden und das ist ja nun mal ein Grundbedürfnis eines jeden Menschen. Und ganz viele Probleme, die ich heute mit Erwachsenen habe und sehe, die sie auf ihre Kinder oder auf ihre Familie übertragen, ist dieses nicht gesehen worden sein in der Kindheit. Aus verschiedensten Gründen. Einzelzeiten signalisieren, ich sehe dich, nicht nur als Teil der Geschwisterkonstellation. Und das versuche ich wirklich mit meinen Kindern zu kultivieren. Also mein Mann, wie auch ich, machen immer wieder was mit den Kindern alleine. Ich gehe alleine mit dem Kind zum Pferd, alleine mit dem Kind shoppen. Und natürlich ist das dann mehr Zeit, was ich aufbringen muss, aber es ist so wertvoll. So wertvoll, kann ich nur bestätigen. Und das, was ich den anderen Eltern mitgegeben habe und die haben das ausprobiert. Ich habe ganz viele Beispiele, wo ganz viele Symptomatiken aufgehört haben, wo es dann halt um diese Buhlen, um Aufmerksamkeit ging und wo so diese Beziehungsqualität gleich statt diese Gleichmacherei in den Vordergrund gestellt worden ist und das hat ganz viel gelöst.
Also Quality Time mit den einzelnen Geschwistern.
Genau, ja.
Also nicht Quality Time als gesamte Familie, sondern sich explizit Zeit nehmen, mit einem Kind etwas zu machen, während das andere Kind dann zu Hause ist oder halt
genau,
nicht Teil
genau.
dessen ist.
Und das andere Kind ist halt dann auch entspannt, weil es weiß, dieses Kind kriegt halt auch die Zeit, ne? Und was halt auch wichtig ist, ist diese gemeinsame Rituale schaffen, also gemeinsames Kochen, Lesen, Toben, ohne diesen Pflichtcharakter, ne? Fördert halt so eine, ja, wir gehören zusammen Gefühl und reduziert Konkurrenzverhalten.
Mm.
Und ich liebe das mit meinen Kindern, Sachen außer der Norm zu machen. Ne? Wenn der Papa nicht da ist, dann, wenn am Wochenende schon scheiße Wetter ist, dann machen wir uns nachmittags schon die Glotze an und gucken einen schönen Disney-Film oder auch als Familie zusammen oder die bleiben dann mal länger auf oder.
Mm.
Also ich finde, diese Verantwortungsbalance ist unterm Strich genau das, worum es geht. Ne? Ältere Kinder dürfen nicht dauerhaft als Co-Erzieher agieren und auch Jüngere sollen nicht alles dürfen, weil sie ja kleiner sind. Es geht da um Gerechtigkeit, aber nicht Gleichheit.
Jetzt gibt es ja aber auch Familien, in denen Kinder verschiedene Bedürfnisse haben. Also wenn ein Kind beispielsweise auffällig ist oder vielleicht sogar eine Erkrankung hat oder andere Bedürfnisse hat, da ist es ja besonders schwierig, darauf zu achten, dass möglichst alle Kinder möglichst fair und gleich behandelt werden, dass man die Zeiten gerecht aufteilt und so, weil eben ein Kind mehr Bedürfnisse hat als andere. Also wie kann man damit umgehen?
Ja, also Eltern richten halt oft mehr Aufmerksamkeit auf das auffällige Kind in Anführungszeichen. Und das kann zu Bindungsverletzungen bei den Geschwistern führen, also unter den Geschwistern auch, ne? Und was fachlich total wichtig ist, ist Transparenz, altersgerechte Aufklärung und Ausgleich durch exklusive Zuwendung. Da haben wir ja eben drüber gesprochen, ne? Und noch ein System ist halt Patchwork. Bei Patchwork und Pflegefamilien ist es ja auch nochmal anders, wie wir beide das ja auch kennen. Ne? Also unterschiedliche Loyalitäten, wechselnde Rollen, alte Verluste, all das wirkt sich ja auf die Geschwisterbeziehung auf. Und hier brauchen die Kinder halt klare Strukturen, emotionale Sicherheit und Raum für ambivalente Gefühle. Ich weiß, dass ich damals es auch scheiße fand, dass wir genau gleich behandelt worden sind wie die anderen Kinder. Und ich fand es richtig übel, dass unsere Großeltern den anderen Kindern jetzt aus Erwachsene-Perspektive verstehe ich das natürlich, ne? Aber dass die auch Geschenke gekriegt haben, weil das waren nur unsere Großeltern. Von deren Großeltern habe ich auch nichts gekriegt.
Ja, aber manche hatten ja auch keine Großeltern mehr.
Ja, darum ging es aber ja nicht aus meiner Perspektive. Wie gesagt, jetzt verstehe ich das natürlich zu 1000%, auch warum die Kinder bei uns waren und dass das ja auch einen Grund hatte, dass sie nicht bei ihrer Herkunftsfamilie groß werden konnten. Aber das war mein Leben. So, und ich saß, die waren immer mit den Kindern zusammen, wir wurden immer gleich behandelt und das Einzige, was wir mehr in Anführungszeichen hatten, war dieses, wir haben Familienurlaub im Jahr. Das wollte ich aber bis zum gewissen Punkt ja gar nicht. Da wollte ich ja auf Ferienfreizeit gehen mit anderen Jugendlichen und dann war der Familienurlaub aber da. Das habe ich als sehr schwierig für mich in Erinnerung, weil das für mich nicht klar genug war irgendwie. Zu dem damaligen Zeitpunkt, ne, in meiner damaligen Entwicklungsphase.
Eine Kollegin von mir ist auch mit Pflegekindern aufgewachsen. Sie war das einzige leibliche Kind und auch die älteste. Und die haben auch so Bereitschaftspflege und so weiter gemacht, auch teilweise mit so ganz kleinen Babys. Und sie hat gesagt, sie hat schon mit 6 irgendwie Windeln gewechselt und so und ist irgendwie in so eine ganz komische Rolle da reingeraten, dass sie sich halt auch intensiv um diese Kinder mitgekümmert hat. Und sie sagt jetzt für sich ganz klar, sie will keine Kinder. Sie will auf gar keinen Fall Kinder. Ist das nicht krass?
Ja. Krass.
Die hatten auch mehrere, also ich glaube insgesamt auch 6. Ich glaube so wie wir auch, aber ne, immer unterschiedlich. Die waren auch nicht alle bis zum Schluss, also bis zur Volljährigkeit da, ne, sondern auch teilweise nur für 2-3 Jahre, ne, und dann wieder gewechselt und so. Und sie hatte das Gefühl, dass sie halt wirklich gar keine Rolle mehr gespielt hat irgendwie. Das ist natürlich dann auch echt übel, ne? Und dass sie jetzt für sich so klar hat, sie will auf gar keinen Fall Kinder, das finde ich, also daher kommt das, ne? Das ist so krass.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Und das war damals auch im besten Wissen und Gewissen der Eltern, ne? Haben die, also was daraus entstehen kann, ist einfach krass. Konflikte eskalieren halt einfach schneller, wenn das familiäre Gleichgewicht bereits durch besondere Lebenslagen halt belastet ist, ne? Also zwei Kontexte verdienen halt diese Aufmerksamkeit. Einmal dieses, wenn man eine Kindern hat mit irgendwelchen Diagnosen und einmal diese Patchwork- und Pflegekonstellation. Und wenn wir uns anschauen, welche typischen systemischen Stressoren da sind, also zum Beispiel Daueralarm durch Impulsivität, Lautstärke und Routinebrüche bei ADHS. Und die psychologische Folge für Geschwister ist halt ambivalente Gefühle zu Stolz und Schutzimpuls, Ärger, Neid und Schuldgefühle. Na, dann wieder dieses auf der einen Seite unvermeidbare Elternfokussierung auf Arzt, Therapie und Fördertermine und beim Geschwisterkind erhöhtes Risiko für Ängste und Rückzug oder oppositionelles Verhalten. Dann auf der einen Seite wieder elterliche Erschöpfung und geringe Feinfühligkeit dadurch, weil einfach alles viel ist und dieses eine Kind wahnsinnig viel Energie bündelt. Und bei den Geschwistern, also Gefühle der Unsichtbarkeit, immer geht's um ihn, immer geht's um sie, ich bin nicht wichtig genug. Und dann können daraus, haben wir ja auch schon in allen anderen Folgen immer wieder gesagt, Verhaltensweisen kommen, die halt irgendwie zeigen, mir geht's nicht gut, irgendwas stimmt hier nicht. Rollenumkehr des neurotypischen Kindes und daraus halt ein Loyalitätskonflikt, ich darf mich nicht mehr beschweren.
Ja.
Also, ne, wenn das Kind dann in eine andere Rolle geht, dann heißt es dann, ja, ich darf mich nicht mehr beschweren, weil es dann ist, ja, siehst du nicht, dass dein Geschwisterkind was braucht, siehst du nicht, du hast gar kein Mitgefühl mit dem und wir machen das ja auch nicht, weil
aus Spaß,
weil wir das wollen, sondern weil er das braucht. Ja, genau. Ne? Und das heißt, okay, alles klar, meine Bedürfnisse sind nicht wichtig. Und das ist, ich weiß, dass das wahnsinnig schwierig ist, aber ich finde es wichtig, darüber aufzuklären, was das für Folgen haben kann. Und dass die Kinder, wenn man die fragt, verstehst du das, dann sagen die natürlich, ja, verstehe ich, vor allen Dingen, wenn man so super angepasst ist, hat trotzdem Folgen.
Ja, und da ist dann quasi Quality Time, Quality Time, Quality Time. Möglichst viel mit dem anderen Kind alleine machen.
Voll. Und ne, Psychoedukation erklären, ne, und sehen, einfach das andere Kind sehen. Ein spannender Forschungsbefund ist, dass Geschwister von Kindern mit ADHS zum Beispiel signifikant häufiger depressive Symptome und Anpassungsschwierigkeiten später zeigen. Die Belastung ist halt direkt mit der wahrgenommenen Ungerechtigkeit und mit dem elterlichen Umgang quasi zu sehen. Und dann ist es häufig so, dass die Eltern dann denken, hä, wir verstehen es nicht. Die hat uns doch noch nie Probleme gemacht. Die war immer die Angepasste. Mhm. Und auf einmal im Teenageralter brechen die dann zusammen und dann sieht man halt die Folge, ne? Also wie gehe ich mit dem Geschwisterkind um, was keine Diagnose hat, was keine Behinderung hat, was nicht speziell ist?
Boah, Gott, für die Eltern, meine Güte, das ist ja so dermaßen anstrengend. Ach du meine Güte.
Ja, total. Total. Und was ich da total wichtig finde, ist neben den ganzen Sachen, die wir schon gesagt haben, auch einen Resilienzanker zu schaffen, ne? Sport, Freunde, Hobbys, das des Schattenkindes in Anführungszeichen aktiv fördern und die Identität außerhalb der Familiendiagnose quasi zu stärken.
Mhm.
Manche Kinder machen das von alleine schon und dann sind die Eltern so, ja, aber die ist gar nicht mehr zu Hause und wir wollen die mehr zu Hause. Nee, es ist schon gut so. Lassen Sie sie mal. Wenn die dann merken, dass die Eltern das irgendwie so nicht hinbekommen, ne? Also vor allen Dingen diese transparente Psychoedukation, warum das Geschwisterkind so anders ist und warum das nichts mit mir zu tun hat und warum Eltern das so sehen, finde ich wahnsinnig wichtig. Bei Patchwork- und Adoptivfamilien ist es so, dass, da werden wir auf jeden Fall auch noch mit Pflegefamilien und so, werden wir eine eigene Folge, glaube ich, zu machen, weil ich das auch wahnsinnig spannend finde, was das wieder für Dynamiken sind. Und da ist ja unsere Mutter tatsächlich auch die oberste Queen an Fachlichkeit.
Ansprechpartnerin.
Ja, voll. Weil Patchwork-Konstellationen vereinen halt mehrere Loyalitätssysteme, ne? Also biologische Eltern, Stiefeltern, Halb- oder Stiefgeschwister mit leiblichen Geschwistern noch zusammen, die oft mit super verschiedenen Regeln, Biografien und Bindungsverletzungen konfrontiert sind.
Zu Patchwork haben wir ja tatsächlich schon eine Folge gemacht. Also die könnt ihr euch auf jeden Fall nochmal reinziehen zu dem Thema.
Genau, und da sind die besonderen Konfliktantreiber unter den Geschwistern halt ambivalente Loyalitäten. Zum Beispiel, wenn ich meinen Stiefbruder mag, verrate ich dann meinen leiblichen Papa.
Mm.
Was ist da mit meinen leiblichen Geschwistern? So, ne? Dann unklare Rangordnungen. Wer ist hier der Erstgeborene? Wenn auf einmal zwei gleichaltrige Stiefgeschwister zusammenziehen. Also ganz neue Rollenbildungen gehen dann, ne? Und unterschiedlichste Erziehungsstile und Regeln sind dann halt in diesem Haushalt. Und das muss halt alles bedacht werden. Und da ist es halt wichtig, neue Wir-Rituale zu schaffen, auch offene Kommunikation mit Gefühlen zu besprechen und Übergangsrituale und so weiter und so weiter. Dazu haben wir ja wirklich ganz viel schon gesprochen. Aber der Vollständigkeit halber finde ich es wichtig zu sagen, dass diese Systeme natürlich auch nochmal geschwisterdynamisch etwas ganz anderes bedeuten.
Ja, Leute, ihr könnt uns ja mal sehr gerne erzählen, wie ihr Konflikte mit euren Geschwistern wahrgenommen habt oder handelt oder welche Rollen ihr einnehmt, wenn eure Kinder sich streiten. Das würde uns natürlich wahnsinnig interessieren und ob ihr etwas aus dieser Folge mitnehmen konntet, was jetzt auch den Umgang damit angeht. Also ansonsten hoffen wir natürlich wieder einmal, die Folge hat euch gefallen. Und ihr könnt euch darauf freuen, dass wir noch eine dritte Folge zu dem Thema machen. Nächstes Mal geht es dann um das Thema Bindung bei Geschwistern. Also quasi, wie kann man Geschwisterbindung stärken? Wie können die Eltern das machen? Wie läuft das in der Pubertät und so weiter? Darüber sprechen wir dann in der nächsten Folge, also nächste Woche. Wir hoffen, ihr seid wieder mit dabei. Bis dahin, tschüss.
Tschüssikowski.